Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Guten Morgen zusammen. Wir haben die Vision Fokus Jesus und das ist die Vision für diese Kirche, für das kommende Jahr, für das, was ansteht. Dahinter steckt, auf Jesus zu gucken, zu lernen, zu schauen, was er denn eigentlich so gemacht hat, wie er gelebt hat, wie er das Leben so gemeistert hat, verstanden hat und wie wir davon lernen können. Und letzte Woche hat der Gerrit gepredigt zu dem Thema Fasten und hat darüber gepredigt, wie das aussieht, wie Jesus gefastet hat und wie das deine Gottesbeziehung prägen und beeinflussen kann. Heute geht es um das Thema innere Heilung. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, wie ich mir das gedacht habe, zu Beginn der Predigtvorbereitung, das ist ein Begriff, der eigentlich alles abdeckt und alles beinhaltet und aber gleichzeitig auch irgendwie nichts Greifbares bedeutet und deswegen schwer zu fassen ist. Das Anliegen dieser Predigt heute ist nicht, dir einen Therapieplan aufzustellen oder einen Masterplan für die Konfliktbewältigung innerer Zerrissenheit, innerer Verletzung oder wie auch immer. Das ist nicht mein Anspruch an die Predigt. Vielleicht ist das dein Anspruch an die Predigt. Dafür habe ich nicht die Expertise. Aber ich kann dir zeigen und möchte dir gern zeigen, was Jesus mir gezeigt hat in der Vorbereitung für diese Predigt und wie er Dinge gemacht hat, wie Heilung passiert ist, körperlich, aber eben auch innerlich und wie wir davon lernen können, welche Parallelen man da ziehen kann. Das Anliegen einer Predigt sollte nie sein, jemanden mit einem größeren Schaden hier rauszuschicken, als er hier reingekommen ist. Das Anliegen dieser Predigt und hoffentlich auch jeder anderen Predigt, aber da kann ich für Menschen sprechen, die hier auch predigen in dieser Kirche, ist, einen Schaden in deinem Leben sensibel zu berühren, ohne dir was aufzuschwätzen. Ich möchte dir nichts aufbürden oder aufschwätzen, was du vielleicht nicht mitgebracht hast. Wenn du hier sitzt und du hast dein Leben im Griff und du hast eine gute Zeit gerade, du kommst vielleicht aus einer Verletzung heraus und hast gerade Dinge bewältigt, dann Halleluja, dann danke ich Gott dafür und dann ist das gut und dann halt das hoch und dann feier das. Dann möchte ich dir hier keinen Schaden auferlegen, den du gerade nicht siehst, fühlst, empfindest oder mitgebracht hast. Vor einiger Zeit habe ich ein T-Shirt geschenkt bekommen, das ist schwer zu lesen von hinten, da steht drauf, es eskaliert eh. Das ist ein T-Shirt, was mir Freunde geschenkt haben, weil ich eine Person bin, um das mal abzukürzen, die generell Dinge sehr gerne ausreizt. Und da kommt so ein bisschen der Gedanke her. Diese Predigt heute bietet Potenzial dafür, Dinge eskalieren zu lassen, aber dich auch völlig seicht hier rauszuschicken, mit leichten, seichten Gedanken. Ja. Es gibt so einen Spruch, der heißt, es könnte ja auch nach vorne losgehen. Es kann eskalieren in beide Richtungen. Es kann natürlich eskalieren in eine Richtung, die Dinge offenlegt, die sehr schmerzhaft sein können. Es kann aber auch in eine Richtung eskalieren, die das auch mit sich bringt, aber gleichzeitig auch Dinge sehr, sehr weit nach vorne bringt. Ich habe das nicht in der Hand. Gott hat das in der Hand und das ist auch gut so. Und ich weiß nicht, was diese Predigt mit dir machen wird. Um dich kurz einzunorden, was denn eigentlich das Anliegen dieser ganzen Sache hier ist. Wir reden über innere Heilung, wo viel mit verbunden ist und deswegen, es gibt körperliche Leiden, deswegen würde ich erstmal fragen, René, was machst du bei Kopfschmerzen? So, was ist so deine übliche Behandlungsmethode für Kopfschmerzen? Was machst du?
Wenn alles nicht hilft, würde ich eine Ibu nehmen.
Okay. Wer ist denn so die Fraktion Ibu? Oder Paracetamol? Oder Aspirin? Wer ist so die Fraktion Wasser trinken und gucken, was wird? Okay. Es gibt verschiedene Methoden, Kopfschmerzen zu behandeln. Du kannst dich hinlegen, du kannst was trinken, du kannst Kopfschmerztabletten nehmen, du kannst den Kopf massieren, du kannst die Lichter ausmachen, du kannst schlafen. Schlaf ist, Gott sei Dank, Schlaf ist kostenlos und hilft in vielen Dingen. Und das ist gut so. Ich habe was mitgebracht für dich, um dir zu zeigen, wie man es nicht macht. Ich habe überlegt, ich habe gestern den René angerufen um 11, 12 Uhr abends, der war schon am Schlafen und ich habe den ans Telefon geholt und der war ein bisschen verträumt. Ich habe gesagt, René, ich habe hier ein Bild mitgebracht und ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, weil die Kinder sind ja heute da. Gib mir mal eine Meinung dazu. Wir haben so ein bisschen bequatscht, er im Halbschlaf, ich nicht im Halbschlaf. Ich war noch ein paar Stunden wach und habe dann gesagt, okay, komm, wir machen das so. Und dann habe ich ein Bild mitgebracht, um dir zu zeigen, wie es nicht geht. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Das ist ein Röntgenbild von einer Person, die Nägel im Kopf stecken hat. Die Geschichte dazu ist folgende. Es gab vor 10, 11 Jahren, das ist ein medizinischer Bericht, einen Mann, der hat über Kopfschmerzen geklagt. Der hat darüber geredet, dass er Kopfschmerzen hat, und der hat aber auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass er ein schlechtes Gemüt hat, dass er einen zerschlagenen Geist hat, dass es ihm nicht gut geht vom Gemüt her, vom Kopf her, und dass da böse Gedanken und schlechte Gedanken sind. Und dann ist er zum Arzt gegangen und hat gefragt, hier, was ist da denn? Was ist denn damit los und so? Und die haben versucht, den zu diagnostizieren, haben mit dem gesprochen, haben gequatscht und haben nichts rausgefunden. Und haben nicht rausgefunden, was denn eigentlich los ist mit ihm. Bis der Mann dann irgendwann die Kappe abgenommen hat und sich am Kopf gekratzt hat. Das ist wirklich so passiert, da gibt's einen Bericht zu. Und dann haben die Ärzte gesehen, hier oben guckt irgendwas Metallisches raus. Dann haben die ihn gefragt, entschuldigen Sie, was ist denn da los? Was ist das denn? Ja, und dann haben die den geröntgt und dann hat er gesagt, dass er sich über die letzten 11 Wochen jede Woche einen Nagel in den Kopf reingehauen hat, mit dem Anliegen, die schlechten Gedanken, die in dem Kopf drin sind, und die Kopfschmerzen rauszulassen. Ja, Überraschung, es hat nicht funktioniert. Und wenn man sich das mal so anguckt, dann sieht man auch, wie lang dieser Nagel ist. Die haben den behandelt, die haben den operiert, die haben den unter Narkose gestellt, die haben die Nägel rausgeholt, und der Mann hat ohne Schäden weiterleben können. Jetzt muss man dazu sagen, die Sache, die das Ganze vielleicht ein bisschen relativiert, am Ende hat sich rausgestellt, der Mann hat paranoide Schizophrenie, und es gibt Stimmen, die dem gesagt haben, hier, das hilft vielleicht. Das mal als Beispiel dafür, erstmal, wie man Kopfschmerzen nicht behandelt. Das zweite, wie kaputt wir als Menschen sein können. Die Spannweite des menschlichen Wahnsinns und der Tiefe menschlicher Verletzung, die geht gegen unendlich. Innere Heilung ist das Thema. Ich glaube, das ist etwas, was die Bibel verstanden hat. Die Bibel hat verstanden, Gott hat verstanden, Jesus hat verstanden, dass es nicht nur äußerliche Krankheiten gibt, sondern dass es auch innere Krankheiten gibt, die Heilung brauchen. Und die Bibel findet Worte dafür in Sprüche. Und das kann ich dir empfehlen. Lies dir das mal abends vorm Schlafengehen durch. Sprüche sind, das ist ein Buch in der Bibel, wo ganz viele Sprüche von König Salomon drinstehen. Das war ein sehr, sehr weiser Mann, der viele weise Dinge gesagt hat. Und da stehen viele Lebensweisheiten, die aus dem Leben fürs Leben sind. Und das ist sehr spannend zu lesen. Da stehen zwei Dinge drin, in Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz erhält einen bei guter Gesundheit, aber ein niedergeschlagenes Gemüt zehrt die Kräfte auf. Je nach Übersetzung liest du dann nicht von niedergeschlagenem Gemüt, sondern von zerschlagenem Geist. In Sprüche 18, Vers 14 steht, ein starkes Gemüt hält körperliche Krankheit aus, aber wer erträgt ein niedergeschlagenes Gemüt? Ich glaube, die Bibel hat verstanden, dass innen außen ist und außen innen. Dass es Dinge gibt, die in dir drin passieren, die dein Äußerliches bedingen, und dass es Dinge gibt, die dir äußerlich widerfahren, die dein Innerliches bedingen. Und dass das in Verbindung zueinander steht. Dass das zusammenhängt. Und ich bin so dankbar dafür, weil ansonsten würden wir uns vielleicht darauf stützen, dass die Bibel zum Beispiel nur körperlich heilt, aber das ist nicht so. Um zu verstehen, welche Rolle Jesus in dem Ganzen jetzt spielt und wie wichtig er eigentlich dafür ist, ist es wichtig zu gucken, was er eigentlich über sich selbst sagt. Das Rollenverständnis Jesus. Wir haben die Vision Fokus Jesus. Dafür ist es wichtig zu gucken, wer ist denn Jesus eigentlich? Was sagt er über sich selbst? Ich bin froh, dass ich die Schrift auf den Folien diesmal groß genug gemacht habe, damit ich das da hinten lesen kann. Und zwar steht in Lukas 4, Vers 16, kurz dazu noch, vielleicht hilft dir das, wenn du die Augen schließt und dir vorstellst, diese Situation zu erleben. Es ist eine Situation, in der sehr viele Menschen sitzen und Jesus beim Reden zuhören und Jesus dann etwas sagt, sehr Bedeutendes sagt. Vielleicht hilft dir das, wenn du die Augen schließt. Für mich ist das eine der Wunder, der schönsten Stellen in der Bibel geworden über die letzten Monate, und ich liebe diese Stelle, weil ich die sehr spannend finde. Da steht drin, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden und sagte: Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Die Spannung in dieser Situation ist für mich so, die geht so tief. Ich wäre so gern dabei gewesen. Ich hätte so gern da gesessen. Und ich hätte so gern Jesus gefragt: Jesus, was passiert denn in dir gerade? Was denkst du denn? Ich glaube, Jesus war sich sehr bewusst, was das für ein Gewicht hat, was er da sagt. Und wie wird die Situation ausgesehen haben? Jesus hat das vorgelesen aus der Schriftrolle und dann gibt er die Schriftrolle zurück und er setzt sich erstmal hin. Und jeder im Saal denkt sich, was ist denn mit ihm jetzt? Was macht er jetzt? Also die Luft muss zum Schneiden gewesen sein. Und ich glaube, Jesus hat sehr wohl verstanden, was diese Worte, die er dann gesagt hat, für ein Gewicht hatten. Weil er da im Prinzip sagt: Freunde, diese Schriftrolle, die Jahre zurückliegt, diese Prophezeiung, die Person, über die hier gesprochen wird, ich bin das. Unfassbar spannende Situation. Was sagt Jesus hier? Er sagt: Ich bin Botschafter, ich bin Befreier und ich bin Heiler. Das sagt Jesus hier. Ein kurzes Zeugnis, vielleicht kennen von euch viele die Familie Gumm, die hier in der Nähe gewohnt haben. Die konnten heute leider nicht, denn die sind ausgewandert nach Norwegen. Und die haben 5 Kinder, einen Jungen, 4 Mädels und der Theo ist der kleine Junge. Und der Theo hatte in der Vergangenheit öfter Scharlach. Und der ist nie gesund geworden ohne Antibiotika. Und die sind ausgewandert nach Norwegen Ende letzten Jahres. Die sind da angekommen, die Kinder wurden krank. Und der Theo hat wieder Scharlach bekommen. Und die hatten da keine Möglichkeit, an Antibiotika ranzukommen. Dann haben die gebetet und der Junge ist über Nacht gesund geworden. Und das erste Mal ohne Antibiotika ist der Theo gesund geworden. Halleluja. Gott heilt heute noch und Jesus heilt heute noch. Wie sieht das eigentlich aus bei Jesus? Jetzt haben wir gelesen, Jesus ist Heiler. Wie diagnostiziert, wie behandelt man? Wie behandelt man einen Kranken? Auf dem Papier ist das sehr leicht. Man sagt auf der einen Seite, okay, ich diagnostiziere. Ich gucke, was falsch ist mit dir. Und dann behandeln wir. Eine Diagnose, ich habe das schon 1-2 Leuten erzählt, die kann ganz unterschiedlich ausfallen. Eine Diagnose geschieht aber immer in Berührung und in Begegnung. Wenn du zum Arzt gehst, dann sprichst du mit dem Arzt im Idealfall, der tastet dich ein bisschen ab und du gehst ins Gespräch, du gehst in Begegnung. Das ist bei Jesus jedes Mal so. Wenn er heilt und Menschen begegnet, dann passiert da Beziehung und Begegnung. Jesus schmeißt nicht einfach die Heilung auf die Person drauf und dann geht er wieder weg und dann ist die Sache gegessen. Sondern Jesus begegnet dem Menschen. Zu dem Thema Diagnose eine kurze Geschichte. Ich arbeite ja an der Schule und ich habe einen Schüler in Sport, ich nenne jetzt keine Namen, aber der Hamed in der 10. Klasse, der kam auf mich zu. Und der hat immer schon so Probleme mit dem Oberschenkel so und mit dem Unterschenkel. Der kam schon rein in die Sporthalle. In dem Moment, wo er mich gesehen hat, fing er an zu humpeln. Und er hat sich dann hier hinten schon so hingepackt und sagte: Ja, Becker, ich habe so Probleme. Ich habe hier hinten so Schmerzen. Und ich sage: Hamed, Junge, red mit mir, was ist los? Und dann kam er zu mir hin und hat gesagt: Ja, ich habe hier hinten, tut weh. So, was ist das? Ich sage: Ja, vielleicht hast du dich gezerrt. Vielleicht hast du einen Nerv eingeklemmt. Vielleicht hast du einfach nur Muskelkater. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe Fußball gespielt. Ja, gut. Ja, was meinen Sie denn so? Ja, keine Ahnung. Das kann halt, ne, Zerrung, Nerv, keine Ahnung. Ja, ich habe mich schon mal so ein bisschen belesen im Internet, was da denn sein könnte. Er ist halt unheimlich, hast du rausgefunden? Er hat gesagt, ja, ich habe geguckt, das könnte auch ein Bandscheibenvorfall sein. Und er hat gesagt: Hamed, erzähl mir mehr. Wie kommst du da drauf? Ja, ich habe auf TikTok nachgeguckt. Und da habe ich gesagt: Hamed, das Problem, das sitzt nicht hier und das sitzt auch nicht in deiner Bandscheibe, sondern das sitzt hier oben. Hol dir keine Diagnose auf TikTok. Geh zu einem Arzt. Diagnose passiert durch Begegnung und Berührung. Als ich im Krankenhaus war, ich habe mir hier den Huf verknackst, das ist jetzt 6 Wochen her. In der Nacht, in der das passiert ist, bin ich ins Krankenhaus reingegangen. Das war sehr frisch, sehr dick, sehr pochend. Und dann bin ich da rein und dann war das nachts um eins und dann war da ein Assistenzarzt und der hat mich natürlich gefragt, was haben Sie für Probleme? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier Sprunggelenk raus und Bänder und so. Okay, legen Sie sich mal hin. Und ganz kurz, dann hat er angefangen, sich so langsam vorzutasten und hat hier so, ging so runter und irgendwann hat er hier unten auf dieses Sprunggelenk drauf gedrückt. Also ich kenne Schmerzen. Der hat da drauf rumgedrückt und ich lag auf dieser Liege. Ich hatte zwei Freunde dabei. Ich habe mich so langsam zur Seite gelehnt und ich habe mich an dieser Bettkante so stark festgehalten, dass mein Kopf rot angelaufen ist und ich Ausschlag im Gesicht hatte. Das war wirklich so. Und ihr kennt das. Ihr kennt diese Art von Schmerz, die so langsam durchsickert. Wenn ihr euch den kleinen Zeh stoßt an der Tischkante, das ist diese Art von Schmerz, in der ihr langsam zu Boden fallt, ganz langsam, und euch dann hinlegt und dann irgendwann kommt das Geräusch. Dann kommt irgendwann so ein tiefes weil der Kopf dann verstanden hat, wie tief der Schmerz eigentlich sitzt, der da gerade verursacht ist. Aber der einen Moment braucht, um von hier anzukommen. Ja, so lief das ab. Bei Jesus läuft das auch so ab. Und diese Begegnung und diese Diagnose, die kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Und die kann schwierig sein und die kann schwer auszuhalten sein. So witzig das ist, so schmerzhaft kann das sein, wenn Wunden offengelegt werden in deinem Leben, die vielleicht schon sehr alt sind oder sehr frisch. Wir gucken uns eine Geschichte an von einer Person und von einer Begegnung auf der nächsten Folie. Die steht in Markus 10. Markus 10, Vers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Wichtiger Satz. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Wir fangen jetzt hier an, über Dinge zu reden, die hilfreich sind, aber die schwer sind. Hier passiert ganz viel in dieser Geschichte. Hier passiert Begegnung, hier passiert Diagnose und hier passiert aber auch Behandlung, die nicht unbedingt schmeckt. Ich weiß nicht, wie du so eine Geschichte liest, was du für einen Mensch vor Augen hast. Dieser reiche Mann. Ich habe jemanden vor Augen, der sehr euphorisch ich weiß nicht, ob es so war, aber so empfinde ich das, wenn ich das lese. Vielleicht empfindest du das anders. Ich habe einen Mann vor Augen, der sehr euphorisch zu Jesus hingegangen ist und gesagt hat, Jesus, der hatte Euphorie, der hatte Lust, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und dann sagt Jesus, du musst die Gebote halten. Das habe ich schon gemacht. Was kann ich noch machen? Und dann gibt Jesus dem Mann eine Antwort, mit der er vielleicht nicht gerechnet hat, die ganze Situation so ein bisschen kippen lässt und am Ende auch deutlich macht, der Mann war tief betroffen. Ich glaube, der hatte den Willen, geheilt zu werden, wenn man hier von Heilung sprechen kann, den Willen, voranzukommen in seiner Jesus-Beziehung. Aber vielleicht hat er nicht die Kraft gehabt, das aufzugeben, was ihn krank macht. Die erste Frage in einer Therapie ist, möchtest du geheilt werden? Die zweite Frage, die mindestens gleichwertig ist, ist, bist du bereit, das aufzugeben, was dich krank macht? Bist du bereit, das aufzugeben, was dich krank macht? Ich weiß nicht, was mit dem Mann passiert ist danach. Keine Ahnung, wie der sein Leben gelebt hat. Auf jeden Fall wurde hier ein Schaden aufgedeckt, eine Verletzung, ein Hindernis, was ihn sehr schwer getroffen hat. Wie funktioniert das Ganze praktisch? Ich habe was mitgebracht und ich bräuchte mal drei Personen, die von sich denken, dass sie motorisch, koordinativ ganz gut am Ort sind. Und die sich gerne hier freiwillig vorne melden, um eine kleine Übung mit mir zu machen. Ich kann mir Leute aussuchen, der Felix, okay. Ich kann Leute aussuchen, ihr könnt euch natürlich auch gerne freiwillig melden. Also zwei brauche ich noch. Da kommt noch jemand, gut. Eine Person brauche ich noch? Okay. So, ihr kriegt jeder einen Stab. Wir machen mal eine kleine Übung. Und zwar mache ich die in der Schule auch immer. Wir machen das am besten, ich weiß nicht, ob das hier gut geht, aber das geht gut. Und zwar mache ich das in der Schule immer, um so ein bisschen den Fokus Jesus, auszurichten auf die Stunde, um sich zu konzentrieren. Das ist eine ganz einfache Übung. Wir stellen uns mal im Kreis auf und wir haben jeder einen Stab. Die Aufgabe ist, es gibt zwei Kommandos. Ja, wir müssen näher zusammenkommen, wir müssen eng zusammenstehen. Wir drehen uns mal so geschickt so, ja, ihr seht schon genug. So, die Aufgabe ist, den Stab des Nachbarn zu fangen. Ja, es gibt zwei Kommandos. Wollt ihr die leichte oder die schwere Variante? Die schwere? Okay, also so schwer ist die nicht. Es gibt zwei Kommandos. Das eine Kommando ist Hep, das andere Kommando ist Hop. Das Kommando Hep bedeutet, wir machen das Ganze nur mit einer Hand, ich lege meine Hand, lasse ich los und bei Hop lasse ich meinen Stab los und lege meine Hand auf den Stab des rechten Nachbarn. Was war das andere Kommando, was ich gesagt habe? Hep. Bei Hep,
aber Hop ist
rechts und das Kommando Hep bedeutet nach links. Wir machen das alles mit einer Hand. Wir gucken mal, wie schnell das geht. Wir testen das mal aus. Habt ihr verstanden, ne? Okay. Hop. Easy. Das machen wir nochmal. Jetzt wird's spannend. Hop. Okay, das war schwer. Aber das war's auch schon. Ihr beiden könnt mal schon mal von der Bühne gehen wieder. Das war viel zu leicht. Ich habe das mit einer 10. Klasse gemacht. Genau, ihr könnt gerne klatschen. Du darfst noch da bleiben. Ich habe das Ganze mit einer 10. Klasse gemacht. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, bis wir das geschafft haben, ohne dass ein Stab runterfällt. Wir reduzieren das mal auf zwei Leute.
Und das den, bei dem der Stab runtergefallen ist.
Bitte?
Genau den, wo der Stab runtergefallen
ist. Das ist nicht schlimm. Jeder darf jeder mitmachen, Felix. Wir reduzieren das mal auf zwei und ich möchte dir folgendes Bild mitgeben. Felix, stell dir vor, in dem Rollenspiel, ich bin Jesus und ich halte hier Heilung in der Hand. Stell dir vor, du bist du und das, was du da in der Hand hältst, ist eine Sache, die dich davon abhält, gesund zu werden. Eine Krankheit, eine Sache, die dich festhält, die dich krank macht, die es dir schwer macht, die Sache aufzugeben und nach Heilung dich auszustrecken. Wir machen die gleiche Übung nochmal. Es sind die gleichen Regeln und wir gucken mal, was passiert. Jetzt gibt es kein Kommando Hep oder Hop. Jetzt gibt es nur das Kommando Jetzt, weil wir zu zweit sind. Okay. Wichtige Regel ist, der Stab darf nicht runterfallen. Ja, der Stab darf nicht den Boden berühren. Okay. Hast du Fragen?
Ich glaube nicht.
Gut. Okay. Jetzt. Lass mal los. Wir machen das nochmal. Es gibt eine Regel. Der Stab darf nicht runterfallen. Okay? Achtung. Jetzt. Was ist dir aufgefallen, Felix?
Du lässt deinen nicht los, aber ich bin froh, dass du den aufgefangen hast. Mhm. Aber es ist nicht mehr meine Verantwortung, das ist auch gut.
Das stimmt. Er ist Prediger, er hat verstanden, was hier los ist. Du darfst dich setzen, Felix, dankeschön. Die Idee dieses Bildes ist, Jesus ist niemand, der dir einfach Heilung zuschiebt. Jesus ist keiner, der dir einfach Heilung gibt und sich dann entfernt. Es kann sein, dass wenn du nach dieser Heilung greifst, dich danach ausstreckst und merkst, du bekommst das nicht sofort, weil dir da jemand gegenübersteht, der das nicht so einfach loslässt, dass du vielleicht nach deiner eigenen Sache greifst und dich wieder zurückziehst auf die Sache, die dich daran hindert, Heilung zu erfahren. Und dann flüchtest du dich darin, in Dinge, die dich krank machen, die dir aber vielleicht Sicherheit geben, aber die Heilung nicht zulassen. Und dann musst du verstehen, dass dieser ganze Heilungsprozess an Jesus gebunden ist und dass Berührung und Begegnung passiert und Teil davon ist. Und dass das nicht ohne Jesus passieren kann. Jesus hat niemanden geheilt und hat ihn dann einfach irgendwie weggeschickt, sondern die Leute sind nachgefolgt und die Leute waren an Jesus dran. Deswegen sagt Jesus auch zu dem reichen Mann, gib deine ganzen Sachen weg und folge mir nach. Jesus sagt nicht einfach nur, gib deine Sachen weg. In einem inneren Heilungsprozess ist es wichtig, Dinge zu benennen, zu akzeptieren und Wunden offen zu legen. So herausfordernd das manchmal sein kann. Es ist sehr schwer, Wunden, die vielleicht auch alt sind, über 30, 40 Jahre offen zu legen und auszuhalten. Der schlimmste Zustand, in dem sich meiner Meinung nach ein Mensch befinden kann, ist innerlich rastlos und trotzdem unbeweglich zu sein. Zu merken, ich möchte Dinge ändern, aber ich kann nichts an der Situation ändern. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Das wirst du auch kennen. Und es ist sehr schmerzhaft, Wunden offen zu legen. Vielleicht trägst du Wunden mit dir rum, die sind schon 30, 40 Jahre alt. Es gibt in der Bibel Geschichten von Menschen, die haben 30 Jahre lang auf Heilung gewartet. Über 30 Jahre. Ich lag 6 Wochen mit diesem Fuß flach und ich bin durchgedreht. Ich will mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn ich 30 Jahre lang eine Wunde mit mir rumtrage, die vor sich hin eitert, die nicht gereinigt und geöffnet wird und die einfach nur vor sich hin sieht. Und was passiert ist, entsteht Entzündung. Und diese ganze Entzündung frisst sich durch den ganzen Körper durch. Also Wunden aufzumachen, offen zu legen und es einfach auszuhalten im ersten Moment. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Und manchmal hältst du Dinge aus, einfach nur dadurch, dass du morgens aufwachst. Wir gucken uns mal ein Bild an, was ich mitgebracht habe. Und zwar, selbst jemand wie ich, der keinen grünen Daumen hat, der versteht, dass es dieser Pflanze nicht gut geht. Diese Pflanze ist nicht gesund. Und wir reden aber hier über Ursachenbehebung. Nicht über Symptombekämpfung. Die Ursache für die Krankheit dieser Pflanze liegt unter der Erde in einem ungesunden Grund. Das bedeutet, die Grundlage muss geheilt werden. Die Wunde muss aufgemacht werden und die Wunde muss offen sein und die muss ausgehalten werden und die muss gereinigt werden und die muss gepflegt werden. Ich glaube, wenn wir das verstehen, dann sind wir bei einer Ursachenbehandlung und nicht bei einer Symptombekämpfung. Und ich glaube, auch dann verstehen wir, dass Heilung ein Prozess ist, der Zeit braucht. Und ich glaube, auch dann verstehen wir, dass in der Diagnose, in der Begegnung mit Jesus, Heilung ein emotionaler Prozess sein darf. Wir sind dazu berufen, besonnen zu handeln und überlegt zu handeln, ja. Wir sind aber nicht dazu berufen, als emotionale Wesen und Geschöpfe Gottes unsere Gefühle beiseite zu schieben und die außen vor zu lassen. In Situationen, in denen wir vielleicht wütend, traurig, frustriert sind, ist das schwierig, gute Entscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig passiert viel Information in kurzer Zeit, die manchmal sehr roh ist und unsensibel, die aber trotzdem manchmal wichtig ist. Und ich glaube, in diesem ganzen Dialog mit Jesus vergessen wir das manchmal und sind in unserer Überpädagogisierung vielleicht dabei, gute nächste Schritte zu planen, schon im übernächsten Schritt zu ruhen, anstatt Situationen akut im Gefühl rauszulassen. Ich habe viele Situationen in meinem Leben, in denen ich mit Jesus im Gespräch bin, in denen ich laut werde, in denen ich undankbar werde, in denen ich frustriert werde und in denen ich auch anfange, einfach zu weinen. Wie viel würden wir verpassen, wenn wir das ausklammern würden? Ich will dich hier nicht zur mangelnden Impulskontrolle erziehen, sondern ich will dir sagen, dass Gefühl Raum haben darf in diesem Dialog mit Jesus und Jesus der Letzte ist, der das nicht aushält. Dafür ist Jesus und dafür ist Gott viel zu groß. Und ich glaube auch, dass wir Erfolge feiern dürfen. Wenn wir über dieses Thema innerliche Heilung sprechen, dann bedeutet das auch, dass wir Dinge, die über die letzten Jahre passiert sind, hochhalten dürfen. Und vielleicht sind das kleine Dinge. Ich bin letztens beim Zahnarzt gewesen, einfach einen Kontrollbesuch. Und manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Und ich war da und dann guckte der mich an und hat gesagt, Herr Becker, Sie waren seit 4 Jahren nicht mehr hier. Und ich habe schon so ein bisschen Bammel gehabt, was da jetzt passiert. Aber der hat da reingeguckt und hat gesagt, Herr Becker, das sieht alles gut aus. Und dann bin ich da raus und habe gesagt, danke Jesus. Der hat ein bisschen Zahnstein entfernt, aber sonst war alles gut. Das ist ein kleines Beispiel. Ein großes Beispiel ist, wenn du merkst, dass du vielleicht in deinem Leben über die letzten 4, 5, 8 Jahre, keine Ahnung, einen Prozess erlebt hast, der dir Heilung gebracht hat und der dich vorangebracht hat. Dann darfst du das feiern und hochhalten. Wenn du hier sitzt und du hast einen Schmerz hinter dir und eine Verletzung und eine Heilung, dann feier das. Dann halt das hoch. Denn das ist auch Teil von der Beziehung. Und das darf sein, weil sonst verlieren wir den Blick für den Fortschritt. Wenn wir immer nur im übernächsten Schritt ruhen, dann kommen wir nicht dazu, Geschafftes schon wertzuschätzen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was denn hilft, aber was schwer ist. Was ist denn leicht, aber hilft vielleicht nicht? Was leicht fällt, aber nicht hilft, wir sind eine Folie zu früh, geh nochmal zurück. Danke, Jonas. Was leicht fällt, aber nicht hilft, ist Symptombekämpfung. Es wäre leicht, hier die Blätter zu stutzen und den so ein bisschen zu besprühen, aber damit kläre ich nicht die Ursache. Wir wollen keine Symptombekämpfung betreiben in dem Prozess innerer Heilung. Vielleicht sitzt du hier und du bist frisch gebackener Papa oder Mama und du hast aber Angst davor, dein Kind zu erziehen, weil du Angst davor hast, vieles falsch zu machen. Und deswegen ergreifst du Maßnahmen, die versuchen zu verhindern, dass dein Kind schlecht erzogen wird. Die Ursache darin, die liegt vielleicht aber ganz woanders, vielleicht in einer verkorksten Elternbeziehung. Vielleicht hast du Probleme mit Gemeinde, mit Gott, mit Jesus oder was auch immer. Und vielleicht liegt die Ursache dafür darin, dass du eine schwierige Erziehung genossen hast, christlich, geistlich. Dass da viel passiert ist, was nicht gut ist. Und was auch vergeben werden muss, was auch ein Thema für sich ist. Vielleicht hast du ganz viele Freundschaften, flüchtige Bindungen, aber du lässt nicht zu, dass jemand wirklich an dich rankommt, weil du enttäuscht worden bist, weil du einen Vertrauensbruch erlebt hast in einer Freundschaft, die lange zurückliegt. Und baust dir deshalb viele Beziehungen auf, wovon aber keine Tiefe erreicht. Das sind alles Symptombekämpfungen. Und ich kann dir eine Sache sagen, Verdrängung und Vergessen ist keine Heilung. Dieses Sprichwort, die zeilt halt alle Wunden, schwierig. Die kann Wunden heilen, wenn die Grundlage dafür gelegt ist. Dann kann Zeit helfen in Verbindung mit Jesus. Aber die Zeit für sich, die heilt keine Wunden. Die Zeit für sich, die verdrängt Dinge und die schiebt Dinge nach hinten. Kurz dazu, mein Opa, der ist vor 7 Monaten gestorben an einem Schlaganfall. Mein Onkel und mein Opa haben sich zerstritten und die haben, bevor er im Krankenhaus gelandet ist, 9 Jahre haben die nicht miteinander gesprochen. Und davor auch lange Konflikt gehabt. Und erst als mein Opa so krank war, dass wir nicht wussten, was mit dem wird, kam mein Onkel dazu und die haben miteinander geredet und es ist ein Stück weit Heilung passiert. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das passiert ist, weil das ein ganz, ganz tiefer Konflikt ist, der über Jahre aufgeschoben worden ist, der dann angepackt worden ist. Aber Freunde, ganz ehrlich, wollen wir denn warten, bis da so ein, jetzt sind Kinder da, sonst hätte ich ein anderes Wort gesagt, bis so ein schmutziger Schlaganfall um die Ecke kommt und die Leute dahin rafft? Und dann sehen wir uns gezwungen dazu, vielleicht noch Dinge zu klären. Ich will das so nicht. Das macht es nicht leichter. Gute Fragen zu stellen, gute Dinge zu erleben, beziehungsweise Wunden aufzudecken, bedeutet auch, Fragen auszuhalten. Und auch gute Fragen zu stellen, auf die ich vielleicht manchmal keine Antwort hören will. Das ist sehr schwierig. Verdrängung und Vergessen ist keine Heilung. Wir gucken uns eine letzte Sache an, die vielleicht leicht fällt, die aber nicht hilft. Und zwar sehen wir das in der nächsten Folie. Der Kontext dazu ist, dass das ein Bibeltext ist, der dem Vater Unser vorgeschrieben ist. Jesus sagt im Prinzip ganz kurz, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt, dann betet das Vater Unser. Wichtig dazu ist dieser Vers oder diese Verse, die Folgendes sagen. Und zwar in Matthäus 6, Vers 7 steht, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Der Kontext dazu ist, dass Jesus das sagt, weil die Heiden viele Götzen hatten und weil die Heiden, wir sind auch Heiden, aber Heidenchristen, also Menschen, die nicht zum Volk gehörten damals, nicht zum Volk Gottes, die haben ganz viele Götzen gehabt und die haben ganz viele Worte gemacht, um diese Götzen zu beeindrucken und um sich Dinge zu erbeten. Warum haben die das gemacht? Wenn du merkst, dass du in deinem Leben Dinge nicht in der Hand hast und nicht kontrollieren kannst, dann entwickelst du Systeme und Mechanismen, um dir etwas zu erbitten, was du möchtest. Deswegen haben die viele Worte benutzt, in der Hoffnung, dass das hilft und dass das Mechanismen sind, die ihre Götzen dazu bewegen, das zu tun, was sie wollen. Und da sagt Jesus, Freunde, macht's nicht wie die Heiden und hört auf zu labern. Hört auf, einfach viele Worte aneinander zu reihen. Warum sage ich das? Weil ich mich darin wiedererkenne und ich glaube, unsere Kirchenlandschaft erkenne ich darin auch manchmal wieder. Dass wir versuchen, viele Worte aneinander zu reihen und Phrasen, die Dinge zum Ausdruck bringen, aber eigentlich immer um diesen Kern drumherum schwimmen und nicht das ausdrücken, was unser Herz ausdrückt. Warum passiert das? Weil wir vielleicht merken, dass in diesem ganzen Heilungsprozess uns Dinge aus der Hand gleiten und wir Dinge nicht im Griff haben. Denn wenn wir so eine Wunde erstmal öffnen, dann bedeutet das auch, dass ich dem erstmal ausgeliefert bin und dass ich die Dinge nicht im Griff habe. Und das ist schwierig. Ich führe euch kurz mal in meine Welt ein, was ich mache, wenn ich merke, dass ich in meinem Leben Kontrolle verliere. Und zwar, ihr werdet das auch kennen, es kann sein, dass mein Kontostand, keine Ahnung, minus 200 Euro beträgt, ich bin 200 Euro minus. Es gibt Dinge, die eigentlich sehr viel größer sind und die, um die ich mich kümmern sollte, die ich aber gerade nicht unter Kontrolle habe. Was mache ich? Ich suche mir Kontrolle in kleinen Dingen, von denen ich ausgehe, dass ich sie kontrollieren kann. Das kann gut sein und das kann helfen. Manchmal ist das aber auch einfach nur absolut absurd und hilft auch nicht. Das passiert zum Beispiel dann, wenn ich abends, nachts vor einer Ampel stehe und die Ampel ist rot und ich fange in meinem Kopf langsam an runterzuzählen und dann sage ich grün und dann wird die Ampel grün und dann habe ich das Gefühl, ich habe die Macht. Ich habe die Macht über diese Ampel, also Toleranz von plus minus 10 Sekunden natürlich. Aber das passiert. Wer hat das schon mal gemacht? Okay. Gut. Ihr seid ja auch nur Menschen. Was mache ich noch? Ich gehe bei mir auf den Speicher, da gibt es einen Bewegungsmelder. Und der verzögert aber immer, der reagiert sehr verzögert. Ich gehe auf den Speicher drauf und dann gehe ich immer, wenn ich Wäsche aufhängen will, gehe ich dann da hoch, wink dann kurz ab, damit der Bewegungsmelder einen Klick macht. Ich höre das dann und dann braucht er so seine 15, 30 Minuten. Und was ich dann mache ist, ich gehe dann rein, ich höre es klicken und ich merke, der geht nicht an und irgendwann sage ich einfach nur Licht. Natürlich mit so einer tiefen, epischen Stimme und dann geht das Licht an. Auch da gibt es eine Toleranz, aber ich habe dann das Gefühl, ich habe die Sache im Griff. Und so gibt es viele Situationen im Leben, glaube ich, die klein und groß sind, die uns Kontrolle suggerieren, die aber eigentlich keine Kontrolle bringen und die auch nicht helfen. Wo gibt es Punkte in deinem Leben, wo du das machst? Wo du versuchst, Kontrolle zu ergreifen, aber wo du eigentlich keine Kontrolle hast. Wir kommen zum Schluss und es gibt einen Vers, den ich dir mitgeben möchte. Den sehen wir auf der nächsten Folie. Und zwar steht er in Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Vielleicht macht dir dieser Satz Angst, vielleicht macht dir dieser Satz aber auch Mut. Diese Predigt bietet Potenzial, um zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Das, was dieser Vers ausdrückt, ist, dass es ein völlig natürlicher Teil ist einer Jesus-Beziehung, sich nicht darüber im Klaren zu sein, was Jesus tun wird im Endeffekt. Und dass es dazu zu teilen Dinge gibt, die werden dir nicht offenbart. Und ich kann verstehen, wenn dir das Angst macht, denn das ist menschlich. Mir macht das auch Angst. Aber das ist Teil davon. Und ich glaube, es ist gut, so dass diese Gedanken höher sind als meine Gedanken. Weil sonst hätte ich ja das Gefühl, ich wäre in Kontrolle. Und ich glaube nicht, dass das immer gut wäre. Am Ende läuft dieser Text auf eine Frage hinaus, die da sagt, vertraust du Gott? Vertraust du Gott? Vertraust du darauf, dass er Gutes für dich im Sinn hat oder nicht? Das ist die Frage, auf die es ankommt. Und vielleicht hast du gerade eine Zeit, in der du das nicht kannst, in der du Gott nicht vertrauen kannst. Dann kann ich das verstehen, denn ich habe auch so Phasen. Ich habe dir drei Herausforderungen mitgebracht zum Ende dieser Predigt, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar ist das erste, benenne Ursachen in dem Prozess, in dem du bist. Benenne Ursachen. Hör auf, Symptome zu bekämpfen. Benenne Ursachen. Keine Symptome. Schreib die auf. Teile die mit jemandem. Benenne die Dinge. Das zweite ist, geh in den Dialog mit Jesus. Sprich mit Jesus. Das muss nicht mit einem gesenkten Kopf sein. Das muss auch nicht mit gefalteten Händen sein, sondern fang an, mit Jesus zu sprechen, da, wo du gerade bist. Und ich gebe dir zwei Gedanken dazu mit. Das erste ist, Jesus will heilen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo ein Aussätziger zu Jesus hinkommt und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus sagt, ich will. Ich bin gewillt. Wir können uns diese Atmosphäre, diese Situation nur so schwer vorstellen, aber ich stelle mir das sehr intensiv vor. Die zweite Sache ist, was willst du? Es gibt in der Bibel eine Person, die heißt Bartimäus, die ist blind, die kommt zu Jesus hin, die ist offensichtlich blind. Und der Mann, der schreit, der kommt zu Jesus hin und Jesus sagt, was ist denn hier los, wo ist der Mann? Bringt ihn zu mir hin. Und dann kommt der Mann zu ihm hin und dann fragt Jesus ihn diese ganz offensichtliche Frage, was möchtest du von mir? Was willst du? Und dann sagt der Mann, ich möchte sehen, ich möchte geheilt werden. Was willst du? Jesus will heilen. Ich weiß, was Jesus möchte, aber was willst du? Und das dritte und letzte ist, gib die Kontrolle ab. Gib Kontrolle ab. Und das ist schwer, aber dazu will ich dich ermutigen. Mach das im Gebet, im Dialog, vielleicht auch da oben mit dem Gebetsteam, vielleicht aber auch für dich. Gib Kontrolle ab. Hör auf, nach diesem Stab zu haschen und diese Dinge festzuhalten, die dich krank machen, sondern versuch es, diese Dinge loszulassen. Und dafür wünsche ich dir Gottes Segen. Und ich wünsche dir seinen Frieden darüber und seine Wege, die viel höher sind. Ich wünsche dir Geduld, ich wünsche dir Weisheit in all dem. Und ich wünsche dir auch, dass du Erfolge feiern darfst und dass du Erfolge feierst. All das dürfen wir. Mit aller Emotion, mit allem, was dazugehört.
Hey, schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gern an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.